Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Shortleg.
We're gonna rock the show.
Shortleg.
Bang your head and let it flow.
Shortleg. Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg.
Neuer Tag bei der PDC WM 2022. Genauer gesagt Spieltag Nummer 12 und wir haben mit Dave Chisnell einen weiteren Spieler, der positiv auf Corona getestet wurde. Dennoch wurde die dritte Runde heute kompliziert und wir kennen auch bereits die ersten beiden Viertelfinalisten. Darüber reden wir bei Shortleg, dem Daten.de Podcast. Heute mit mir, Marvin Pfannenbohm, und ich freue mich, dass ich heute Lukas Wenig begrüßen darf. Hi Lukas.
Hi Marvin, danke für die Einladung mal wieder. Freut mich sehr, dabei zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, dass du heute mit uns auf Tag Nummer 12 schaust. Ist ja wieder einiges passiert. Wir nehmen gerade auf, direkt nach dem letzten Match des Abends. Haben da wieder einiges erlebt, sind jetzt wieder so ein bisschen auf Normalpuls und gehen natürlich aber alles andere auch des Tages für euch durch. Trotzdem wollen wir heute mal wieder mit unserem Lieblingsthema Corona beginnen. Ihr habt es gerade in der Einleitung gehört, Dave Chisnell leider positiv getestet. Wir haben ganz schön viel Wirbel außenrum zu dieser WM. Leider muss man sagen, ein bisschen rückt das Sportliche ja dann doch teilweise auch in den Hintergrund. Lukas, wie ist da so deine Wahrnehmung aktuell?
Ja, ist natürlich sehr schade, was da aktuell passiert, wo die Corona-Fälle auf einmal auch alle herkommen und dass jetzt so im Nachhinein die Spieler sich dann auch ein bisschen beschweren. Gerade Michael van Gerven fängt dann jetzt auf einmal an, ein bisschen über die PDC zu lästern, wie das Vorgehen ist. Aber komisch, dass sowas immer erst nach dem eigenen Aus passiert und nicht nach den anderen, nachdem andere Leute schon rausgenommen worden sind, finde ich persönlich ein bisschen komisch und schade. Aber gut, es ist eine scheiß Situation. Und ich glaube, mich würde es genauso ärgern, wenn es mich dann treffen würde und man so aus der WM genommen wird.
Jetzt ist Chisi der vierte Positive, bedeutet Freilos für Luke Humphries, der heute kampflos weiterkam. Der trifft dann jetzt auf Chris Dobie, der ebenfalls per Freilos weitergekommen ist. Ja, ist alles ein bisschen schade, dass das jetzt so teilweise unsportlich da am grünen Tisch quasi entschieden wird. Heute ab Spiel 2 sind einige Spieler auch mit Maske eingelaufen. Lustigerweise, Dirk van Dijven wurde nicht, wo man erwarten konnte. Er ist vielleicht auch positiv, weil er eben ja mit Vincent van der Voort und Michael van Gerven Weihnachten verbracht hat, die eben beide positiv waren. Dann kam jetzt auch noch gerade frisch rein Danny Noppas, ebenfalls positiv getestet. Der wollte nach Hause fliegen, ist ja gestern ausgeschieden, hat da ja auch noch gespielt auf der Bühne, muss jetzt dann auch seine Quarantäne in London verbringen, also trifft es hier den nächsten Niederländer. Ja, alles wow. nicht so einfach. Gavin Price dann auf Instagram heute, zwischenzeitlich war er da pro Abbruch, meint er, da müssen wir die WM jetzt abbrechen. Hat dann später auch wieder zurückgerudert. Da haben sich jetzt sogar auch einige geäußert zu diesem Thema. Müsste man jetzt nicht eigentlich den Rest irgendwie wann anders austragen? Wie siehst du das? Würdest du einfach jetzt weitermachen und das irgendwie nur versuchen durchzudrücken?
Ja, ich glaube, in der aktuellen Situation kannst du nicht mehr zurückrudern, weil dafür schon zu viele Spieler benachteiligt worden sind. Gerade wenn man mal auf die, ich glaube, 4 Spieler waren es in der ersten Runde, die dann ausgetauscht worden sind. Und dadurch hat sich ja auch so vieles verändert. Mike de Decker hat die Chance auf einmal als Nachrücker bekommen, hat sich durch den Sieg in der ersten Runde die Tourcard quasi zurückerspielt. Und wenn man jetzt einmal komplett zurückrudern müsste, weil man die WM irgendwie unterbricht, das wäre dann da auch nicht fair, finde ich. Ist meine Meinung. Also Augen zu und durch, so blöd wie es klingt, für jeden, den es jetzt noch trifft, wirklich einfach eine bescheidene Situation und ja, schauen, dass man das Beste draus macht.
Ja, wir hoffen natürlich alle, dass es jetzt nicht noch weitere Fälle gibt, zumindest jetzt die morgen auf der Bühne stehen werden. Es sind ja weitestgehend auch schon welche, die jetzt auch in den letzten Tagen da waren. Drücken wir mal die Daumen, dass es jetzt beim letzten Fall mit der Schlüssel geblieben ist. Zum Thema Corona soll es eigentlich auch sein für heute. Wir haben die letzten beiden Tage da schon so ausführlich drüber geredet, diskutiert. Ihr kennt die Geschichten von vor Ort, wie es da abläuft. Und auch zum Thema Shorty bzw. DAZN, da wollen wir heute auch nicht nochmal weiter darauf eingehen. Das könnt ihr alles nochmal nachhören in der gestrigen Folge. Da hatten wir uns zum Thema Shorty, DAZN und auch zu Corona geäußert. Am Tag davor war ja auch Lutz hier, der nochmal seine Eindrücke von vor Ort geäußert hat. Also ja, ich denke, das soll es für heute dann auch, was dieses Thema angeht, genug sein. Denn wir hatten auch tolle Darts mal wieder. Das sollten wir nicht vergessen. Ja, die WM läuft auch sportlich echt fantastisch weiter. Heute wieder einige fantastische Matches. Und das ging auch schon los in der Nachmittagssession. Das erste Spiel war da José de Sousa gegen Alan Suter. Am Ende gewinnt Alan Suter mit 4-3. War ein komisches Spiel, Lukas. Also bei mir war es so, ich konnte zwischendurch echt nicht sagen, wer es jetzt macht. Das ging immer so ein bisschen hin und her. War jetzt kein hochklassiges Spiel. Ja, auch eher von der Spannung wieder geprägt.
Ja, also ich habe das Spiel ehrlich gesagt gar nicht verstanden. Beide Spieler haben eigentlich im Vorfeld echt super noch performt und ich habe mir von dem Spiel eigentlich auch viel erhofft, aber irgendwie war es ein sehr holpriger Start und ja, José ist so überhaupt nicht in seinen Flow gekommen und hat eigentlich nur davon profitiert, fand ich das. Ja, ein paar Fehler gemacht worden sind auf der anderen Seite. Und ja, es war wirklich komisch, aber ich fand zum Schluss war auch der verdiente Sieger dann.
Schon interessant, ne? Ja, schon interessant. Der hat es jetzt gerade mal maximal Average von knapp über 90 gespielt. Also jedes Mal knapp drunter, unter 90, maximal 90, irgendwas. Jetzt sieht er im Achtelfinale bei seinem WM-Debüt. Diesmal auch wieder mit High Finish, wie schon gegen Mensa Sulovic, wo er die 144 zum Sieg gecheckt hat. Heute 136 zum Sieg. Bei de Sousa fand ich ja auffällig mal wieder natürlich seine komischen Wege und seine Ideen, die er hatte. Da wurde es ja auch vom deutschen Kommentar angesprochen. Das war eigentlich so ein Spiel heute, wo er sich das nicht erlauben konnte, oder? Also seine 120 Tops-Geschichten oder seine komischen Verrechner oder seine Ideen da, die sind ihm heute schon so ein bisschen auch vor die Füße gefallen.
Ja, normalerweise kompensiert das ja mit seinem genialen Spiel, dass er auch einfach die Zeit hat, sowas zu machen, wo es dann nicht drauf ankommt, wenn er sein Powerscoring auspackt, aber das hat er heute von A bis Z nicht gestimmt und gerade in so Situationen musst du einfach schauen, dass die Basics irgendwie funktionieren und wenn du dann mit den komischen Wegen anfängst, die brechen dir im Nachhinein das Genick.
War jetzt ja eh in den letzten Wochen, Monaten nicht so das Jahr von de Sousa. Gut, wir kennen die Geschichte, hat einen Diabetes-Schock, dann ja, gab es da natürlich auch eine Anpassung. Er hat dann mit Kontaktlinsen gespielt, neue Brille, neue Sehstärke war notwendig. Du kennst es ja auch, bist auch Brillenträger, ich genauso. Das kann auch schon, kann schon mal ein bisschen dauern, auch, dass man sich daran gewöhnt. Ja, war jetzt vielleicht ja, in den letzten Wochen nicht der de Sousa, den man gewohnt ist. Ich bin gespannt, ob er für die Premier League nominiert wird. Ist da immerhin im Finale ja gewesen. Aber von den Ergebnissen bei den Majors her könnte man auf jeden Fall auch darauf kommen, ihn dann nicht mit reinzunehmen dieses Jahr. Werden wir auf jeden Fall beobachten. Ja, Nathan Espinel, auch ein Spieler, der schon bei der Premier League ja, für Furore gesorgt hat. Heute wurde er aber überrollt. Gegen Callum Riss verliert er mit 0-4, glatt mit 0-4. Muss man sagen, Callum Riss hat noch keinen einzigen Satz abgegeben. 3 Spiele, bisher noch keinen Satz verloren. Der ist richtig, richtig stark unterwegs.
Und Fire, ja, mir hat er ja gegen Brandon Dolan schon sehr, sehr gut gefallen mit seinem 3-0 und dem 102er Average. Wobei das Spiel heute gegen Nathan Espinel war vom Average, glaube ich, ein bisschen schlechter, also in Anführungsstrichen, aber trotzdem einfach wieder ein grandioses Spiel und er überrascht mich wirklich. Man hat ja gesehen, dass es da ein Jahr ein bisschen ist mit seinen 2 Pro-Tour-Siegen und allem, aber dass er jetzt bei der WM so eine Leistung abruft, Hut ab, Mütze auf.
Ja, absolut. Nathan Espinel war da lange Zeit irgendwie auch nur Zuschauer in diesem Spiel. Also er konnte nicht wirklich agieren. Er kam auch nicht rein mit seiner Emotionalität. Da lebt er ja auch oft von, dass er da die Zuschauer nochmal mitnimmt. Der Walk-On kommt ja eh mega gut an. Kennt man ja bei ihm. Der Kampfgeist war bestimmt irgendwo da, aber er konnte halt gar nicht diesen einsetzen, ne? Weil er einfach im Score hinterhergerannt ist. Callum Riss, mega stark auf jeden Fall. Jetzt gegen Alan Suter, da muss man ihn ja ganz klar als Favoriten sehen.
Ja, aber das ist auch immer dann die Sache mit dieser Favoritenrolle. Das hat man jetzt, glaube ich, bei der WM schon ein paar Mal gesehen, dass Leute sehr gut performt haben und kaum waren sie in der Favoritenrolle, sind sie der nicht gerecht geworden. Aber ich glaube, der schiebt gerade so einen Lauf, so einen Fokus und der ist so im Flow drin, dass er das, denke ich, auch ziemlich deutlich rocken wird.
Ja, das war der Nachmittag schon, denn wie gesagt, die Partie Luke Humphries gegen Dave Chisnell konnte nicht ausgetragen werden. Mal wieder eine Session nur mit 2 Spielen. Diesmal hat es den Nachmittag getroffen. Dafür gab es dann am Abend immerhin mal wieder drei Partien und die hatten es wirklich in sich. Also es ging eigentlich schon los mit der ersten Begegnung zwischen Gary Anderson und Ian White. Ian White führte hier mit 3:0. Anderson kam irgendwie gar nicht zurecht. White hat auch vor allem im zweiten Satz echt sehr, sehr gut gespielt. Sonst war es auch nicht so überragend unterwegs, aber Anderson hatte irgendwie gar keine Range im Scoring, viele Aussetzer in die 1, in die 5. Aber dann macht er den Dick van Duivenbode und dreht das Ding echt noch.
Ja, das war auch wieder phänomenal. Also die WM schreibt Geschichten, die hätte man vorher vielleicht gar nicht so vermutet. Ne? Gut, Anderson, hat er jetzt wieder neue Darts gespielt? Weil jetzt waren das ja wieder so tropfenförmige, ne? Oder spielt er die jetzt für die ganze WM? Hast du da mal drauf geachtet?
Genau, das waren wieder neue, das waren Prototypen, die es auch noch gar nicht zu kaufen gibt. Ich finde, dass er damit gar nicht so gut zurechtkommt. Es wirkt zumindest so. Also auch in der ersten Runde, also in seinem ersten Spiel gegen Adrian Lewis, fand ich seine Darts, das waren jetzt, meine ich, schon echt wieder andere, fand ich noch gar nicht so passend. Klar, sie sagen eh alle immer im Practice laufen die super. Aber ich wundere mich, dass er nicht mit seinen alten Darts spielt, weil immer wenn ich bei Anderson neue Darts sehe, komme ich am Ende zu dem Schluss, dass seine alten Darts eben irgendwie doch besser liegen.
Ja, sehe ich genauso. Aber er hat die Kurve dann noch gut bekommen. Ian hat natürlich auch wieder viel dann auf Doppel liegen lassen. So, der wollte den letzten Schritt einfach wieder nicht gehen. Gerade Tops, wo er dann zweimal Doppel 5, glaube ich, trifft. Ja, er hat halt die Fehler dann sehr gut ausgenutzt.
Es ging irgendwie los mit diesem 111er Finish, ne? Das war so irgendwie der Kickstart für Anderson. Klar, White hatte den Matchstart auch, verzieht dann in die Doppel 5, hat der Doppel 20. Auch im letzten Satz, wenn er da, was war es, 143, glaube ich, als Finish, was er da vor Doppel 16 liegen lässt, wenn er das auch noch mitnimmt, glaube ich, zum 2-0, dann hat er es vielleicht auch schon in seiner Tasche. Aber es ist irgendwie typisch Ian White, ne? Also er hat jetzt hier nicht brilliert, aber er hat es irgendwie auf seine Art und Weise irgendwie wieder verspielt.
Ja. Hinter der Bühne hätte er es gemacht, aber auf der Bühne, da fehlt so dieses letzte Mühe, einfach mal dieses, wie sagt man so schön, Drecksauseilen reinstecken und dann das Ding einfach mal wuppen, ne? Leider. Er ist so ein genialer Spieler und ich schaue ihm gern zu, wobei ich in dem Spiel auch dem Gary noch einen Tick mehr gegönnt habe.
Ja, das sagst du am Ende, so ein Fan. Das ist... Ist ja bekannt, das habe ich ja schon öfter ja geäußert, aber klar, blicken wir dann neutral da drauf, Anderson gewinnt ja 4:3, klar, die Crowd kam ja auch noch irgendwie ins Spiel, man kennt das ja, wenn einer 3:0 zurückliegt, dann ist man irgendwie auf der Seite des Zurückliegenden, dann stellt er auf 3:3, wir hatten Situationen ja schon ähnlich, ne, Van Duivenbode haben wir gesagt, er hat es gedreht bekommen gegen Ross Smith, Joel Cullen hat es nicht geschafft gegen Martijn Kleijman, Kalacke auch 3:0 zurück, aber hat den letzten Satz dann verloren, also auch nochmal hier dann Hut ab an Anderson, der sich aber trotzdem weiter steigern muss. Das ist natürlich nicht der Anderson, der oben WM-Titel mitspielt. Das wird so nicht reichen. Wahrscheinlich schon gegen Rob Cross muss da einiges mehr kommen morgen. Sonst wird das nicht mehr weitergehen für den Flying Scotsman. Mhm. Ja, dann die nächste Partie. Das war die dritte Runde. Gary Anderson, Ian White, das war das letzte Match der dritten Runde. Und dann ging es direkt weiter nahtlos mit dem Achtelfinale. Das erste Match in der Runde der letzten 16 zwischen Gerben Price und Dick van Duivenbode, da konnte man ja erstmal froh sein, dass Dick van Duivenbode negativ getestet wurde und spielen konnte. Fand echt ein bisschen überraschend, dass beide da ohne Maske aufgelaufen sind beim Walk-On. Gut, ist den Spielern ja anscheinend freigestellt, ob sie es machen. Clayton und Smith haben es da auch nicht gemacht. Am ersten Spiel des Tages D'Souza und Souza ja auch nicht, der Rest schon. Ja, erster Satz war von beiden nicht viel. Den hat von Duivenbode irgendwie mitgenommen, ne? Aber dann Price hat 12 Legs in Serie.
Ja, das war einfach wieder Price, wenn der mal wieder in seinen Fokus, in seinen Tunnel kommt, das ist einfach wahnsinnig schön auch anzusehen, wie der dann spielt, wie er seinen Stiefel einfach durchzieht und ach, das macht einfach Spaß, so Dart spielen zu sehen.
Ja, von Duivenbode wirkt doch irgendwie, ja, will ich sagen, krass. Ja, und das nach seinem Walk-On, ne? Obwohl dieses Jahr, muss ich sagen, also in der ersten Runde war es noch ein bisschen, im ersten Spiel war es noch ein bisschen deutlicher, aber die letzten beiden Walk-Ons waren da noch vergleichsweise soft, also er ist da gar nicht so abgegangen, das weiß ich nicht, woran es lag.
Naja. Ja, vielleicht hat er sich nicht ganz so hochpushen schon vor dem Spiel, dass er versucht hat, erstmal ein bisschen ruhiger und dann die Emotionen im Spiel vielleicht gleich noch ein bisschen zu steigern, aber gut, man weiß es vielleicht nicht, ne?
Was wäre denn dein Walk-on? So, welche Musikrichtung würde das gehen bei dir, wenn du jetzt, sag ich mal, im Ali Pelli oder bei der PDC dann irgendwie ja, auf die Bühne marschieren würdest?
Also ich bin jetzt schon zweimal auf der European Tour einmarschiert und ich habe das Can't Stop, also das Einlauflied vom Klitschko.
Ja.
Ah, ich denke, ich bin da mehr der gemütliche Typ. Bisschen in die Runde grinsen und dann, ja, ich glaube, ich, Ali Pelli wüsste ich, glaube ich, jetzt so nicht. Das wäre so spontan Ding, wie ich mich dann verhalte. Aber definitiv nicht wieder von Dive Bode. Dafür bin ich nicht der Typ.
Nicht deine Musikrichtung. Ja, Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, auf jeden Fall. Ja, ist ja auch in England ein bekanntes Lied. Haben ja auch schon ein paar Leute mal zwischendurch mal irgendwie gehabt. Ich glaube, Gian Arthur hatte das, glaube ich, auch mal zwischendurch. Wenn ich mich nicht richtig irre. Also, aber ist ja nicht fest vergeben an irgendeinen Spieler. Das kannst du dir ja noch sichern, wenn es dann soweit
Ja,
ist.
bisher ist es noch offen, deswegen hatte ich mich dafür auch am Anfang entschieden.
Ja, gefällt mir auf jeden
Gut, ich
Fall
denke,
gut.
ich hätte auch noch ein, zwei Lieder zur Not zur Auswahl, aber erstmal müssen wir uns mal wieder für so eine Bühne qualifizieren, dass wir dann auch das Lied nehmen können, ne?
Ja, wir kommen später noch zu dir. Am Ende unserer Folge wollen wir noch ein paar Fragen an dich natürlich auch stellen, fernab von dieser WM. Gehen wir aber noch die letzte Partie an, denn das war zweifelsohne das Highlight dieses ganzen 12. Turniertages. Johnny Clayton gegen Michael Smith. Johnny Clayton geht hier raus. Ja, also viele haben gesagt, Johnny Clayton, und auch zu Recht natürlich nach diesem Jahr, ein absoluter Mit- und Top-Favorit auf den WM-Titel. Er verliert aber mit 4 zu 3 gegen Michael Smith. Ich weiß gar nicht, wo man da wirklich ansetzen soll bei diesem Match. Also nach zwei Sätzen steht Clayton bei einem Average von 110. Smith spielt nicht schlecht, aber hat trotzdem irgendwie keine Chance. Aber dann hat Smith irgendwann wirklich aufgedreht.
Ja, dann holt er ja, glaube ich, drei Sets in Folge und pusht sein Average auch weit über die 100er Marke. Und ja, da hat Scoring, Finishing alles zusammengepasst. Ja, und dann kam aber Clayton halt auch gleich wieder zurück. Der hat sich davon ja nicht beeindrucken lassen. Und das ist halt, glaube ich, die große Stärke, die der Clayton dieses Jahr gezeigt hat. Dass egal was kommt, egal wer was spielt, es juckt ihn nicht. Er spielt seinen Stiefel und im Normalfall reicht es dann auch wieder. Außer heute.
Ja, der letzte Satz war ja auch Wahnsinn. Da checkt Clayton 161. Dann kommt die Antwort 121 von Smith. Dann verpasst Clayton die 170. Smith checkt 105. 120 von Clayton unter größtem Druck. Also da war ja alles dabei. Und was mir da auch persönlich einfach mega gut gefallen hat, der Spirit von den beiden, ne? Wie die das Spiel ausgetragen haben. Ne? Immer den Fistbump zwischendurch. Die haben einfach beide gemerkt, wir sind hier Teil eines richtig geilen Dartmatches.
Ja, diesen Respekt dem anderen gegenüber, das ist schön, das ist auch wichtig für den Sport, dass das mal wieder ein bisschen im Vordergrund gerät, weil es ist teilweise wieder ein bisschen abhanden gekommen, bin ich der Meinung, weil die Reaktionen nach Niederlagen teilweise schon wieder ein bisschen, ja, komisch werden, sage ich mal, aber dann mal wieder zwei solche Spieler zu sehen, die sich so einen Fight liefern, wo das aber auch alles locker und herzlich ist und jeder gönnt es dem anderen doch auf der einen Seite, obwohl es für jeden um so viel geht. Einfach beste Werbung für den Sport.
Ja, kein Vergleich zu Hybris gegen Price, was ja auch ja, von der Leckdauer her außer einem Leck ja, auch in die Nähe kam. Am Ende gewinnt Michael Smith halt mit 6 zu 4 den letzten Satz, also ein Leck mehr. Wir hätten das nächste Sudden Death Leck gehabt im Entscheidungssatz. Ja, war vieles drin. Michael Smith gefällt mir, wie ich schon in den letzten Folgen gesagt habe, echt sehr gut bei dieser WM. Nicht zuletzt auch beim Grand Slam. Heute auch wieder von der Körpersprache her. Er hat ja zwischendurch gar nichts rausgelassen. Und das erste Mal, dass er wirklich aus sich herausgegangen ist, war halt eben nach dem Matchstart und auch zwischendurch, wo Clayton ja super gut gespielt hat oder auch diese Antworten, ne? 161 Check Clayton Smith, keine negative Körpersprache zu erkennen. Klar, er hat das hingenommen und denkt, okay, er hat sich bestimmt wieder gedacht, ah, jetzt passiert es schon wieder, wie immer bei mir so. Aber ich fand ihn heute von der Körpersprache echt sehr, sehr stark und das scheint wohl auch so ein bisschen der neue Michael Smith zu sein.
Ja, normalerweise sieht man ihm, wenn dann eine 60 kommt, dass er doch sehr mit sich hadert und das hat man, finde ich, heute kaum gesehen und dadurch konnte er wahrscheinlich auch schneller und besser wieder zurückschlagen, weil er sich gar nicht so schlecht gemacht hat selber und dadurch einfach viel fokussierter und optimistischer war. Aber da hast du schon recht mit dem neuen Michael Smith und wenn er das weiter so durchziehen kann, dann ist er für mich einer der absoluten Top-Favoriten.
Das könnte man natürlich schauen, Und sich die Frage stellen, ich glaube, Gavin Price, der nimmt dieses Ergebnis trotzdem sehr gerne. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich schon, dass er lieber gegen Michael Smith spielt, als gegen Johnny Clayton. Bei Clayton weiß man aktuell ja eigentlich, was man bekommt. Bei Smith, okay, die Matches waren jetzt alle stark bei der WM, aber ich glaube, dass Price lieber gegen Smith spielt. Wie siehst du das?
Ja, wobei jetzt zum Schluss hat er Price ja endlich mal wieder geschafft, einen Clayton zu knacken. Und deswegen denke ich auf der anderen Seite jetzt, hätte er ihn doch wieder gern gehabt, weil er jetzt wieder weiß, wie es geht. Ich weiß nicht, wie die Bilanz zwischen Price und Smith dieses Jahr ist, da bin ich nicht informiert, aber wobei, ich glaube, Gavin Price ist mittlerweile wurscht. Er ist so von sich überzeugt, da kann kommen, wer will, und ich glaube aber, es wird auch ein langes, intensives und sehr, sehr gutes Spiel. Aber ich glaube, das wird nicht an die Klasse von heute dran reichen.
Ja, da hast du schon recht, denke ich. Also Gavin Price, und das ist jetzt wahrscheinlich echt am Endeffekt gar nicht, gegen wen er spielt, weil wenn er von sich und seinem A-Game ausgeht, und da hat er natürlich auch recht, wenn er sein absolutes A-Game spielt, dann wird es auch für Michael Smith natürlich echt, echt schwierig, obwohl sein A-Game, Michael Smith, finde ich halt auch schon, das ist oberstes Regal, ne? Also da reden wir echt schon von Average deutlich über 100, jetzt hier beide auch, Steady 100, das ganze Match über eigentlich, da ist Kate natürlich ein bisschen von der 110 runtergekommen, aber das kannst du ja auf die Distanz eigentlich kaum halten. Also Respekt an beide für dieses geile Dartmatch zum Ende hin. Also das hat auf jeden Fall wieder mega viel Bock gemacht. Wir hatten jetzt schon einige dieser Dinge, ne? Also es fing ja an in der ersten Runde mit Borland gegen Brooks. Dann hatten wir, was hatten wir zwischendurch? Gut, gestern hatten wir Cross gegen Gurney, das war geil. High Price war so ein bisschen anders geführt. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, war das jetzt auch heute das Topspiel für dich bisher, das sich am meisten mitgenommen hat, oder war da ein anderes noch weiter vorne?
Nee, also das war so mit Abstand das Highlight, allein was die in dem letzten Set nochmal alles ausgepackt haben. Ich weiß gar nicht, wie viel 180er der Clayton hatte, 5 allein im letzten Set. Weiß nicht, ob das hinkommt, aber auch die High Finish, das Timing, das Scoring, die Antworten auf das, was der Gegner wieder gemacht hat. Und ich habe immer noch Gänsehaut.
Ja, 1480er von Johnny Clayton insgesamt, Michael Smith da am Ende bei 11 Maximalaufnahmen. 161 hat Clayton gescheckt, wie angesprochen, 121 Smith auf dem Bull. Am Ende Clayton mit dem Average besser, 102,48, Smith sogar unter 100, 99,84, aber eben, ja, am Ende mit dem Break im 19. Leg, müsste es gewesen sein, genau, und das 10. Leg gewinnt er dann da eben zum Match. Ja, das war Tag 12. Wir kennen die ersten beiden Finalisten, Gavin Price und Michael Smith. Match des Tages, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Das war eben halt Clayton gegen Smith. Da gibt es keine zwei Meinungen. Hatten wir auch schon vorher kurz vor der Aufnahme besprochen. Spieler des Tages, ja, da würde ich dich trotzdem noch gerne fragen. Man könnte auch auf die Idee kommen, Callum Risser in den Hut zu werfen. Oder bleibst du da auch bei Michael Smith?
Ja, es ist wirklich so eine Waagschale, vielleicht so 51-49%, finde ich fast sogar ein Ritz, weil man es von ihm noch nicht so erwartet hat, und dadurch ist es mehr diese Überraschung, und man denkt eigentlich immer, okay, er hat ein geiles Spiel, das nächste wird nicht so gut, aber er schafft es ja immer wieder, seine Leistung abzurufen, und deswegen würde ich ihm da sogar mit 2% Vorsprung heute den Titel geben.
Dann vergeben wir diesen Titel doch gerne. Ja, dann machen wir jetzt weiter mit den Useful Stats presented by Darts Oracle. Da wollen wir nochmal so ein bisschen aus der Statistik-Sicht auf die Spiele schauen. Da fange ich mal an mit dem Nachmittag. Zum ersten Spiel würde ich jetzt gar nichts mehr verraten wollen. Aber zum zweiten von Callum Risk gegen Nathan Aspinall. Da gibt es ein paar interessante Punkte, denn Callum Risk ist der erste Spieler seit der WM 2016, der seine ersten drei Spiele alle ohne Satzverlust entscheiden konnte. Im gesamten Spiel hat Risk nicht einmal seinen Anwurf abgegeben und hat dabei 8 Breakdarts von Nathan Aspinall überlebt. Dann gehen wir rein in den Abend. Hier ein paar Statistiken zum Match Gary Anderson gegen Ian White. Zum vierten Mal in Folge konnte Gary Anderson in der dritten Runde der WM einen Entscheidungssatz überstehen. Damit ist er jetzt zum 12. Mal im WM-Achtelfinale und das sogar hintereinander. Zum 12. Mal hintereinander Gary Anderson im Achtelfinale der WM. Wie gegen Adrian Lewis hat Anderson auch heute gegen Ian White allerdings nur 380er geworfen. Bis zur WM 2021 hatte er in 29 Spielen in Folge mindestens 4 180er geworfen. Also da sieht man schon, bei Anderson da ja, hapert so ein bisschen am Scoring, was ihn ja eigentlich die Jahre über immer so ausgemacht hat. Dann was zu Price gegen Van Dijvenbode. Da hatte Price in den letzten drei Sätzen eine unglaubliche Doppelquote von 81,82%. Im ersten Satz hat er dabei ja sogar 14 Versuche nicht verwerten können. Und am Anfang stand er dabei nur bei 14,3%. Also der hat seine Doppelquote da nochmal ordentlich nach oben schrauben können. Ja, für die Van Dijvenbode war es eher ein Spiel zum Vergessen. Average von 83,22 ist sein schlechtester im TV seit seinem berühmten Spiel gegen Raymond van Barneveld 2016. Bei dem ja, hat er nur 79,77 im Average gehabt. Und es ist auch das Spiel, wo er damals die 180 überworfen hat. Und noch was zum letzten Spiel des Abends zwischen Michael Smith und Johnny Clayton. Die letzten 5 Legs im Entscheidungssatz hat Michael Smith stets mit dem letzten Dart herausgenommen. Dreimal stand Clayton dabei selbst bei einem Finish unter 100. Hatten wir auch schon gelobt, Smith heute auch eiskalt, wirklich. Das war mit dem letzten Dart, wie man jetzt gerade nochmal auch in den Statistiken sehen kann, echt stark. Und der letzte Fakt, zum ersten Mal hat Johnny Clayton bei 3 aufeinanderfolgenden Spielen in TV-Ranglistenturnieren einen Average von über 100 Punkten produziert. Zudem hat Clayton noch nie bei TV-Turnieren mit einem so hohen Average verloren wie heute. Also bei TV-Turnieren, die ins Ranking zählen. Tja, natürlich bitter Niederlage, ne? Nach so einem Jahr, eigentlich super gespielt, am Ende, ja, ist er dann trotzdem eben nur zweiter Sieger in diesem Spiel gegen Michael Smith. Gut, dann haken wir diesen Tag mal ab und schauen jetzt auf den Donnerstag, ne? Einen Tag haben wir jetzt noch, bevor dann nochmal ein Tag Pause ist. Silvester steht ja schon bald wieder an, gefühlt gerade erst Weihnachten gewesen, dann ist schon wieder Silvester. Wir komplizieren das Achtelfinale mit den Spielen am Nachmittag und in der Abendsession, jeweils nochmal 3 Partien. Hoffen wir doch mal wirklich, dass wir auch wieder beide Sessions dann mit 3 Spielen erleben. Lukas, wir gucken jetzt mal auf den Nachmittag. Da haben wir die Partien Raymond Smith, Mervyn King, Alan Suter, Kellen Riss und Chris Dobie, Luke Humphries. Ja, im ersten Match, da sind wir Deutschen wahrscheinlich alle Fan von Mervyn King.
Ja. Das kannst du laut sagen. Ich denke auch, dass der King sich durchsetzen wird. Der ist da ein bisschen abgezockter. Er hat jetzt auch nicht so schlecht performt, finde ich, bisher. Wobei mich der Raymond Smith doch sehr überrascht hat, auch gerade im Spiel gegen Florian. Weil das war ja wirklich ein sehr, sehr starker Auftritt, muss man ja sagen. Aber ich denke trotzdem, dass der King das mit seiner Routine machen wird, da er auch einfach mal wieder die Chance wittert, bei der WM ziemlich weit zu kommen.
Hoffen wir es mal. Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich an diese Partie denke, wenn ich ehrlich bin, weil Raymond Smith mich echt überzeugt hat, auch mit seiner Ruhe, mit seiner Art, wie er das Spiel auf der Bühne spielt, da habe ich keine Anzeichen von Nervosität oder sonst was gesehen. Ja, aus deutscher Sicht natürlich, ja, warum wichtig, wenn Mervyn King nicht gewinnt, hat Raymond Smith die Tourkarte und Max Hopp leider nicht mehr, müsste dann in die Q-School gehen. Mal schauen, was der König dann uns dann morgen zeigt. Einen Suter, Kellen Riss hatten wir gerade schon kurz angesprochen. Dann haben wir noch Chris Dobie, Luke Humphries. Auch da ist natürlich eine Riesenchance für beide. Ne? Beide hatten jetzt ein Spiel Pause, haben eben beide von einem Freilos profitiert, aber beide eben hier mit einer Chance auf dem WM-Viertelfinale. Da rechnen sich, denke ich, beide was aus, oder?
Ja. Für mich ist Chris ganz leicht im Vorteil, weil er dieses Jahr wirklich teilweise auch sein Spielniveau nochmal stark angehoben hat. Gerade in den letzten Players Championship Events hat er ja teilweise auch 110 plus gespielt, hat dann auch Pro Tour Event gewonnen und ja, Humphries ist ein sehr, sehr guter Spieler, aber ich glaube, in dem Spiel sehe ich die Vorteile leicht beim Herr Dobie.
Ich würde sogar fast dagegen wetten. Ich hätte gesagt, Luke Humphries macht es hier. Adobe hat mich gegen Rusty eigentlich gar nicht so überzeugt. Das ist ja auch nochmal eine wahnsinnige Geschichte. Das hatten wir gestern nicht besprochen. Das ist uns aber nachher nochmal aufgefallen, dass wir das vergessen hatten. Stellt euch vor, Rusty Seiko-Driges gewinnt gegen Chris Dobie. Dann wäre Rusty jetzt ja quasi im Achtelfinale. Das hätte bedeutet, dass Max Hopp die Tourkarte verliert, klar. Aber gleichzeitig hätte das auch bedeutet, dass Fabian Schmutzler die Tourkarte sicher hat. Ja, das wäre auch nochmal Wahnsinn gewesen. Also hätte Rusty das Spiel gewonnen gegen Dobie, die Chancen waren ja mehr als da. Dann hätte Fabian jetzt die Tourkarte, Max nicht. Hoffen wir mal, dass zumindest Max sie jetzt dann behält. Wir werden schon nach dem ersten Spiel wissen morgen, ob das der Fall ist oder nicht. Ja, Ja, manchmal echt Wahnsinnsgeschichten, die diese WM mal wieder schreibt. Abendsession dann. James Wade, Martin Klärmarker. Wade hatten wir gestern zum Spieler des Tages gekürt als Minimalisten dieser WM mit seinem Mitte 80er Average mal wieder im Achtelfinale. Also minimaler kann man sich da, glaube ich, nicht weiterspielen gegen Martin Klärmarker, der da ja sein Debüt gibt im Achtelfinale, beziehungsweise ist ja eh sein WM-Debüt. Dann Gary Anderson, Rob Cross und Peter Wright gegen Ryan Searle. Gehen wir nochmal kurz durch. Was glaubst du bei Wade gegen Klärmarker? Erfahrung spricht natürlich schon sehr pro Wade und es ist eigentlich auch von auszugehen, dass er auch besser spielt als das, was er uns im ersten Spiel gezeigt hat, oder?
Ja, aber es ist auch schon schwierig. So, du hast erst ein Spiel gemacht, das war jetzt nicht gut, das war so ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss. Dann hast du auf einmal wieder Pause. Jetzt hast du da auf der anderen Seite einen Klärmarker, der jetzt eingespielt ist, der jetzt auch ein paar Spiele da oben absolviert hat, der jetzt genau weiß wieder, wie es ist. Und er hat mir gut gefallen, dass er auch noch die Kurve dann wieder bekommen hat und das Spiel dann doch noch gewonnen hat, wo ich zwischendurch dachte, okay, es ist rum. Und ich würde es auch nicht ausschließen, dass er auch James Wade aus dem Turnier nimmt.
Auszuschließen definitiv nicht. Das Tempo könnte ihm so ein bisschen drosseln. Ne? Cullen natürlich sehr schneller Spieler. Bei Wade, ja, ein bisschen langsamer, ein bisschen gemütlicher, könnte da eher pro Wade sprechen, dieser Fakt. Werden wir beobachten. Dann Anderson Cross. Cross überzeugt mich sehr, sehr, muss ich sagen. Also fand ich gestern gegen Gurney bockstark, weil Gurney auch echt richtig gut unterwegs war. Anderson hat mich bisher nicht abgeholt, das ganze Jahr nicht. Cross seit seinem EM-Titel eigentlich auf dem Auf. Muss man hier auch sagen, wahrscheinlich, wenn man jetzt nur diese Spiele bisher betrachtet, müsste man da auf Rob Cross gehen, oder?
Ja, bin ich auch bei dir. Das war bisher eine richtig gute WM vom Cross und auch das gegen Gurney, wie er da jedem Druck eigentlich standgehalten hat und das, der hat sich in dem Jahr wieder gut gefangen, also er macht ja wieder öfter seine Pausen vorm wichtigen Dart und das, was er ja teilweise wieder ein bisschen verloren hatte und deswegen muss ich sagen, ist Cross auch für mich ein Top-Favorit auf den WM-Titel dieses Jahr wieder und Gary wird, glaube ich, nicht so dagegen halten können, wie es jetzt zum Beispiel ein Gurney gemacht hat. Deswegen wird das, denke ich, deutlich an Cross gehen.
Vor allem wirft er so viele 180er. Das ist schon echt überraschend für ihn selber auch. Ist er gar nicht so bekannt für gewesen. Die Finishes nimmt er trotzdem raus wie in seinem WM-Jahr. Mal sehen, wie viele wir hier dann in diesem Match erleben. Gestern die 170 zum Match gescheckt. Gut, besser auschecken kann man nur noch, wenn man William Borland heißt, so Match. Ja. Dann haben wir noch eine Partie, unser alter Spezi Peter Wright. Dann ist natürlich die Frage morgen, mit welchen Darts wird er denn anfangen? Wie viele Darts nimmt er mit? Nimmt er die mit von gestern, die nicht funktioniert haben? Nimmt er die mit, die funktioniert haben? Gegen Ryan Searle kann er sich eigentlich sowas jetzt nicht so mehr erlauben. Ne? Also Damon Hatter in allen Ehren, aber gut, Searle hat genoppert auch nicht so genial gespielt, aber ich glaube, da sollte Wright schon sich vorher im Klaren sein, mit welchen Darts er da anfängt.
Ja, es war doch Red Dragon Lounge. Kam noch ein Peter Wright da draus, den er bisher noch nicht gespielt hat, dann wird er den spielen. Aber also das hat mich gestern schon arg verwirrt, diese Extremunterschiede. Aber gut, allein wenn man dann wieder so switchen kann auf seinen Dart zurück und so spielen kann. Peter Wright ist einfach immer alles zuzutrauen und ich denke, er wird da auch die Oberhand behalten. Egal mit was für einem Dart er spielt. Und wenn er wieder auf seinen goldenen switcht und dann so spielt, dann würde er das Ding, denke ich mal, gewinnen.
Dass die Spiele von Donnerstag nochmal zwei Sessions, die letzte zwei Dart-Sessions auch in diesem Kalenderjahr, muss man ja so sagen, 31.12. ist dann frei ab dem neuen Jahr, 1., 2., 3. Januar, dann nacheinander Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Kommen wir zur Frage, zur Umfrage, die wir gestellt haben. Die war ja ein bisschen scherzhaft gemeint. Was glaubt ihr? Wird es noch weitere Corona-Fälle bei dieser WM geben? 97% von euch waren für ja, 3 für nein. Ja, habt ihr recht behalten. Heute mit Dave Chisnell, gut, denn den Opert hätte man auch noch zuzählen können. Es gab eben leider weiter Corona-Fälle. Heute aber wieder mal eine Frage, ja, mit sportlichem Bezug. Da würde uns interessieren, was glaubt ihr denn? Behält Max Hopp seine Tourkarte, ja oder nein? Das zielt eben auf die Partie zwischen Raymond Smith und Mervyn King ab. Wie gesagt, nochmal kurz zur Klarstellung, gewinnt King hat Hopp die Tourkarte noch sicher, auch nicht in die Q-School, gewinnt Raymond Smith, muss er Anfang Januar nach Nienhausen. Ja, dann haben wir die WM soweit abgedeckt. Dann haben wir noch ein paar Minütchen über, Lukas, und können noch über dich so ein bisschen quatschen, wenn du schon mal hier bist. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen.
Ja, gerne.
Hat er so auch ein bisschen gelesen, du hast ja so ein kleines Fazit gezogen zu deinem Jahr 2021, so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Da habe ich gedacht, warum eigentlich? Weil ich fand eigentlich das Jahr 2021, wenn ich da jetzt so ein bisschen auf dich blicke, da hätte ich gesagt, der hat sich doch auf jeden Fall wieder weiter etabliert. Ist einen Schritt nach vorne gegangen, hat Players Championship Turnier gespielt. Wie ist jetzt so dein Gesamtfazit, so kurz vor dem Jahreswechsel?
Ja, zum Schluss hin, nachdem ich mir selber mal das alles nochmal vor Augen geführt habe, sehe ich es auch wieder positiv. Ich habe halt dann doch zu kämpfen gehabt mit meiner eigenen Erwartungshaltung. Dadurch, dass es sich ja dann wirklich peu à peu richtig gut entwickelt hat, wollte ich dann irgendwie mehr und ja, dass da halt doch vielleicht nochmal der nächste Schritt kommt. Weil es war zwar alles gut, aber es war nicht sehr gut. Ich war überall nur dabei, aber nett, dass du sagen kannst, okay, ich habe jetzt mal für ein Ausrufezeichen gesetzt. Das wollte ich eigentlich dieses Jahr wohl nochmal schaffen und wahrscheinlich dadurch, dass ich es zu sehr wollte, habe ich mir dann wieder mehr kaputt gemacht als alles andere. Aber gut, für nächstes Jahr wissen wir es und dann müssen wir das halt ein bisschen anders angehen.
Ich denke mal, das werde ich ganz sicher bei der Q-School erleben werden, oder?
Ja, definitiv. Ich bin jetzt auch momentan wieder gut in Vorbereitung. Trainiere oft mit dem Franz Rötsch wieder zusammen. Da verbringen wir so die eine oder andere Stunde online an Bord und werden auch kurz vor der Q-School dann nochmal die 3 Tage uns zusammentreffen und dann intensiv und vernünftig trainieren. Und dann blicke ich schon positiv Richtung Q-School.
Ziel ist für dich ganz klar Tourkarte?
Eigentlich habe ich es mir immer gesagt, ja. Mitte des Jahres hätte ich auch gesagt, definitiv Tourcard. Ende des Jahres hätte ich gesagt, ja gut, schauen wir einfach mal. Es ist schwer einzuordnen. Vielleicht sollte ich mit ein bisschen weniger Druck rangehen und schauen einfach, spiele gute Q-School und schau, was bei rumkommt. Zur Not hast du immer noch die Challenge Tour, wo nächstes Jahr viele Events sind, wo du vielleicht dann wieder als Nachrücker spielen kannst und European Tour Qualis sind wieder. Ich gehe das jetzt, glaube ich, ein bisschen entspannter und lass mich überraschen. Wenn ich es schaffe, mal meine Leistung konstant abzurufen, dann ist da definitiv was drin, das weiß ich, was ich mittlerweile spielen kann. Aber das Timing ist on point zu bringen, das weiß ich, dass ich das noch üben muss.
Also Stage 2 sollte ja für dich, wenn wir ehrlich sind, ja eigentlich kein Problem sein. Also die Qualität hast du ja mehr als allemal. Auch wenn es jetzt nicht klappen sollte, wir haben es ja dieses Jahr auch gesehen bei Robbie John Rodriguez und bei Rusty Jake. Es kann ja auch schon helfen, wenn man ja in den Ranglisten auch ziemlich weit oben platziert ist. Ne? Du bist ja auch zum Beispiel bei den UK Open dabei gewesen und bist ja auch einige Male nachgerückt. Ist es auch eine Option für dich, sag ich mal, wenn das jetzt nicht mit der Tourkarte direkt klappt und du könntest viel nachrücken, wäre das auch eine Geschichte, die du auch so realisieren könntest, zusammen mit der Arbeit und so, dass du da vielleicht auch weiterhin da oft ohne Tourkarte mit dabei sein könntest bei den Players Championships?
Ja, genau so ist mein Gedankengang auch. Ich muss sagen, ich bin im Juni, habe ich den Arbeitgeber gewechselt und die stehen da trotzdem jetzt schon voll hinter mir. Also es ist ja dann letztes Jahr gerade als Nachrücker zweimal der Fall gewesen, dass ich Donnerstag Nachmittag die E-Mail bekomme, ich kann nächste Woche in England spielen. Und wir hatten es von Anfang an besprochen und die so, ja, kein Problem, nimmst du Urlaub, das kriegen wir alles gemanagt. Und auch für nächstes Jahr haben wir uns schon mal, habe ich mich mit beiden Tourkalendern mit denen zusammengesetzt und das besprochen. Und ich denke, da kriege ich Rückendeckung, dass ich mir die Zeit freischaufeln kann. Und dann da ist es für mich definitiv auch im Rahmen des Möglichen, Nachrücker zu sein und Challenge Tour zu spielen und die European Tour Qualis zu spielen. Und ja. Ich habe mir auch 2 Kalender gemacht, wo beide Wege drin sind, damit ich einfach gleich beides vor Augen geführt habe, mir selbst vor Augen geführt habe. Und ja, schauen wir mal, was in 3 Wochen, wissen wir mehr.
Ja, die Q-School ist ja wieder schon im Januar in Niedernhausen, nicht im Februar. Thema noch Super League. Wir hatten jetzt auch schon während der WM Dragutin Horvat hier, Kevin Münch. Da gibt es ja immer noch keine Infos, aber Super League trotzdem wärst du natürlich, wenn man dich fragt und du qualifiziert bist, was du ja eigentlich nach dem aktuellen Stand ja vom letzten Jahr wärst, auch ein Ziel, wo du sagst, da will ich auch nochmal den nächsten Schritt vielleicht gehen, warst du ja dieses Jahr auch schon echt gut dabei.
Ja, dafür, dass ihr es mir gar nicht zugetraut habt, ne? Nein, ich
Ja.
weiß nicht, wie wir davor beim Podcast gesprochen haben. Nein, alles
Stimmt.
gut, war ein Spaß. Ja, Super League, geiles Format. Also ich bin mal gespannt, wie sie es, wenn dann, wieder machen. Mich würde fast vom trainingstechnischen her das alte System mit den 5 Wochenenden und den jeder gegen jeden mehr reizen, weil du einfach ein bisschen mehr dieses Spielerische dann hast, wo du einfach mehr trainierst auch, weil es ist ja eigentlich ein geiles Training, 16 Bestspieler Deutschlands da an einem Wochenende versammelt und du lieferst dir gegen jeden ein schönes Spiel. Aber bin ich auf jeden Fall, wenn ich nochmal gefragt werde und dabei sein darf, natürlich am Start. Ist ja auch eine große Chance.
Ja, sieht man ja, wie es bei Martin Schitter gelaufen ist. Florian Hempel am Ende, gut, waren beide bei der WM. Ja, also bisher sagen alle, und das sehen eigentlich jeden, den man fragt, der sieht das so. Dieses alte Format mit den Wochenenden aus Spielersicht das beste Training, was man kriegen kann. Man muss natürlich schauen, dieses Jahr war es ja auch wieder auf Sport 1 zu sehen, dass man das vielleicht auch irgendwie wieder mit Streamingboards macht. Das hatten wir jetzt hier auch schon, ich glaube, hast erwähnt, Kevin Münch hat es ja gesagt, man muss es irgendwie nochmal auch wieder besser vermarkten. Also letztes Jahr kam ja viel im TV auch, war natürlich auch aus der Not geboren, so ein bisschen während Corona auch wieder mal gucken. Also wir würden uns auf jeden Fall alle freuen auf ein schönes Format mit, ja, nicht nur mit Dart Connect, was ja auch schon ein cooler Punkt ist, aber gerne auch mit Streamingboards und gerne auch wieder mindestens mal die Playoffs im TV oder das Finalwochenende oder whatever, wie es dann eben am Ende aussehen wird. Das würde uns auf jeden Fall alle freuen. Und ja, stimmt, wir hatten letztes Jahr, du warst ja genau vor der Super League dann da. Ich will jetzt auch keinen Druck machen, aber also mir, wenn ich mir einen aussuchen könnte, der noch keine Tourkarte hat aus deutscher Sicht, dann wäre es auf jeden Fall du. Ne? Da bin
Oh,
ich auch
Champion.
ehrlich. Ja, auf jeden Fall. Nein, das meine ich ernst. Also ich traue dir in der Q-School einiges zu. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Allen
Vielen
Deutschen
Dank.
natürlich, ne? Aber dir auch, klar.
Dankeschön. Freut mich sehr zu hören.
Zum Abschluss müssen wir dich jetzt aber auch noch fragen, wenn wir jetzt in der finalen Phase der WM sind, ein Weltmeistertipp von dir, wer macht's am Ende?
Corona. Michael Smith. Ich
Oh,
gönne es ihm
oh.
einfach schon so lang und ich glaube, ich habe schon immer irgendwie gesagt, wenn der ein Major gewinnt, dann ist es erst die WM. Und was er heute dann abgeliefert hat, da hat er es einfach mal durchgezogen, das, was er sonst nie geschafft hat, weil er immer gut spielt, aber dann, wenn er so mal einen Gegner hat, der ihm auch Gegenfeuer gibt, da hat es dann immer so ein Quäntchen Glück auch gefehlt und das hat er heute einfach bewiesen und wenn du solche Spiele überstehst, dann kannst du auch jeden schlagen, auch Gervin Price in der nächsten Runde.
Ja, das ist doch mal eine Ansage. Finde ich gut, dass man da jetzt nicht irgendwie auf Gavin Price und Co. zurückgreift. Ich hatte, wie schon erwähnt, in der Vorschau auf Rob Cross getippt. Auch noch möglich, mal gucken, wer es am Ende macht. Ja, damit wären wir durch für heute, Lukas. Ich danke dir sehr fürs Mitanalysieren und auch zu deinen Eindrücken jetzt nochmal kurz vor Jahresende, auch was das Jahr 2022 angeht. Hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Mit dir spreche ich sehr gern, auch mit den anderen.
Ja, das ist cool. Und sag mal so, solltest du die Tourkarte holen, dann weißt du ja, wo du hier dann spätestens dann schon wieder zu sein hast, ne?
Ja, und sehr gerne werde ich dann wiederkommen. Also dann habe ich ja Doppelziel, ne? Ein doppeltes.
Ja, also das ist ja dann nochmal, wollte ich sagen, so ein Ansporn nochmal dazu, dann kann er doch nicht schief gehen. Nee, Spaß. Also, alles Gute dir.
Danke.
Ja, schön, komm, gutes neues Jahr und viel Erfolg bei der Q-School und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen melden wir uns natürlich nochmal wieder mit der letzten Shortleg-Folge in diesem Jahr. Ist dann ja wirklich so. Dann haben wir auch nochmal eine coole Runde. Schauen nochmal auf die dritte Runde, auf das Achtelfinale zurück und blicken natürlich dann auch auf das Viertelfinale voraus. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis morgen. Ciao.
Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.